Ja, eine schrecklich nette Familie. Habt ihr die Präsentation? Die ist heute ganz kurz, aber so als Hintergrund. Genau, und diese Predigtreihe, die wir jetzt starten, eine schrecklich nette Familie hat aber auch eine, also das ist nicht die Predigtreihe, sondern die Predigtreihe heißt tatsächlich gesegnet. Gesegnet, weil Gott seinen Segen in Familien legen will. Und heute geht es um eine Geschichte. Wir gehen weit zurück in ja, der Geschichte der Menschheit. Wir gehen ins 19. Jahrhundert vor Christus. Also wirklich lange her. Und wenn ihr die Bibel aufschlagt, dann sind wir jetzt hier ganz da vorne im Kapitel 25. Und es geht um die Erzväter, um die Ersten. Es geht um Abraham und Sarah. Es geht um die Söhne, die Halbbrüder Ismael und Isaak. Es geht um Isaaks Kinder, Jakob und Esau. Und vor allem geht es mir um den Jakob. Wir wollen mal dem Jakob sein Leben ein bisschen angucken, uns damit beschäftigen, was er alles erlebt hat. Und er ist ja der Bruder, Jakob, der seinem Bruder Esau die Erstgeburt gestohlen hat. Das ist jetzt so orientalisch, muss man ein bisschen die Hintergründe wissen, wenn wir nachher drüber mal drauf gucken. Er hat seinen Bruder betrogen, auf eine fiese Art und Weise. Er hat ihm den Segen geklaut, den Segen, den er eigentlich vom Vater kriegen würde. Und er ist es der, der fliehen musste vor seinem Bruder, weil der ganz schön sauer war auf ihn. Also Esau und Jakob, die haben sich schon im Mutterleib gestritten, aber dann ging es nochmal richtig zur Sache und Jakob musste fliehen. Jakob ist der, der auf der Flucht irgendwo in der Wüste sich hingelegt hat, geschlafen hat und hat eine Himmelsleiter plötzlich im Traum gesehen, wo Engel hoch und runter steigen. Er ist der, der zu seinem, oh, ich komme mal ein bisschen durcheinander, Onkel, nee, Laban, war das der Onkel? Der Bruder von seiner Mutter, doch, ja, genau, das war der Onkel, zu dem gegangen ist und sein Onkel hat ihm die Rahel versprochen, in die hat er sich unendlich verliebt, die hübsche Rahel. Und er musste 7 Jahre lang arbeiten für den Laban, der ist immer auch ein gerissener Hund, bis er seine Frau erst mal gekriegt hat. Und dann hat doch tatsächlich der Laban ihm erstmal, ich meine, die hatten so einen Schleier auf und so bei der Hochzeit, hat ihm die ältere Schwester gegeben. Also nicht die Rahel, sondern die Lea. Also drecksfies, das muss man echt sagen. Der Jakob, der vorher sein Bruder so übers Ohr gelegt hat, der wird jetzt ordentlich übers Ohr gehauen. Muss dann nochmal 7 Jahre arbeiten, bis er auch die Rahel heiraten darf. Naja, also es ist eine ganz verrückte Geschichte, deswegen eine schrecklich nette Familie und trotzdem segnet Gott. Darum soll es gehen. Ja, ist es immer so kompliziert in Familien? Gibt es nicht auch Familien, wo alles glatt läuft? Könnt ihr euch gerne mal melden, wenn ihr sagt, na, bei uns ist mega gut. Aber es ist schon so, manchmal guckt man andere Familien an und sagt, boah, die sind top. Die Kinder alle wohlgeraten. Kein Bruch in der Biografie. Jeder ist alt und lebenssatt gestorben. Manchmal haben wir den Eindruck, wenn wir auf andere Familien so gucken, dass es so wäre, dass bei denen alles perfekt ist, wie aus dem Bilderbuch. Und nur bei uns haut es nicht hin. Nur bei uns gibt es Stress mit den Kindern oder manchmal könnten wir ja seinen Ehegatten oder die Frau in der Badewanne. Ja, schlafen lassen oder einseifen. Kopf waschen, den Kopf waschen. Ja, genau. Ja, wir sind eine schrecklich nette Familie. Kommen wir an Punkten, alles perfekt. Wir machen immer wieder mal eine Ehetherapie, wenn wir merken, wir kommen an Punkten nicht weiter. Wir gehen ab und zu zur Erziehungsberatung. Die Caritas hat da eine ganz tolle Stelle, weil wir sagen, wir sind schrecklich nett. Bei uns funktioniert nicht alles prima und super gut. Und dazu stehen wir aber auch. Ja, so ist es nun mal. Und ich freue mich, dass wenn wir noch verheiratet sind und dass unsere Kinder nicht ganz missraten sind und irgendwie doch ganz schrecklich nette Kinder sind. Die Bibel ist so befreiend, wenn wir dann diese Geschichten lesen und merken, naja, das ist auch eine Familie, da passiert ganz schön krasse Sachen. Also da wird betrogen, da wird, also innerhalb der Familie, gell, legt man sich da übers Kreuz. Und da gibt es Streit und Wut
Und ja, auch wo der Jakob muss Angst haben, dass sein Bruder ihn umbringt. Da ist so ein Hass, da ist so eine Wut in dieser Familie drin. Da ist auch eine Ungerechtigkeit drinnen. Ich lese euch einfach mal den Text vor. Aber wir sehen, Gott segnet nicht nur die Musterknaben und die Vorzeigemädchen, sondern er segnet ganz normale, schreckliche Familien. Und nette auch natürlich. Ich lese mal im 1. Mose 25 ab Vers 21. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Also Isaak ist jetzt der Vater von Jakob. Wir gehen jetzt nochmal ein Stück zurück. Und der Herr ließ sie sich erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn es so ist, warum geschieht mir das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen, und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, als sie gebären sollte, das ist eine schöne Sprache, gell? Alte Luther hier. Da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich, war behaart wie ein Fell und sie nannten ihn Esau, der Rötliche. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau. Einen ganz kräftigen Griff, ja. Und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher. Jakob aber war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten, eher so der Stubenhocker. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gerne von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Ich mag immer diese kleinen Sätzchen. Da ist schon eine Spannung drin in der Familie. Ja, der Vater mag den einen lieber, die Mutter den anderen. Ja, schrecklich nett, gell? Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich schnell von dem Roten essen, dem Roten da, denn ich bin müde. Daher heißt Esau auch Edom, das Rote. Aber Jakob sprach, verkaufe mir zuvor deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss ja doch sterben, was soll mir da die Erstgeburt? Und Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Ja, es sind alte Texte. Ist nicht so leicht, sich reinzudenken, aber ich finde es total spannend. Mein erster Punkt ist, Gott segnet und wir sehen es oft nicht. Wenn wir jetzt in diese Familiengeschichte schauen und auch mal die Generationen davor, das ist ja auch spannend, ja, mal zu gucken, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, wo kommen die her, was haben die erlebt, wo gibt es Traumata, wo haben sie Schweres erleiden müssen, was ist in unserer Familie drin, wo komme ich her, wo sind meine Wurzeln? Wenn wir uns mit den Erzvätern beschäftigen, dann fällt mal eines auf, nämlich, du kannst mal eins weiterklicken, dann sieht man genau, wenn wir uns mit diesem Stammbaum beschäftigen, dann sieht man ein Thema, zieht sich ein bisschen durch. Es ist die Not, die in Familien da sind, wenn sie merken, wir können keine Kinder bekommen. Und dann leiden Ehepaare oft still, aber sehr tief. Das ist ein unheimlich tiefer Schmerz, der in dieser Familie auch da ist. Ja, warum, Herr? Abraham bekommt die Verheißung, ey, großes Volk wird werden aus dir. Und dann wird er immer älter, Jahrzehnt nach Jahrzehnt verstreicht. Und sie fragen sich, da wird doch nichts mehr draus, oder? Und dann in hohem Alter kriegen sie tatsächlich noch Kinder. Vorher hatte der Abraham, der ist eine schrecklich nette Familie, noch die Idee, naja, wenn es nicht so natürlich klappt mit meiner Frau, dann habe ich eine Magd, die sieht fruchtbar aus. Dann schlafe ich mit der und zeuge einen Sohn. Hat auch gut funktioniert. der Ismael, der ist gezeugt worden. Und als Abraham 100 Jahre alt war, da hat die Sarah ein Kind geboren, den Isaak. Und dann war das Problem ein Stück weit Isaak und Ismael und die zwei Mütter, Sarah und Hagar, das war auch alles gar nicht so einfach. Irgendwann hat Abraham ihr ein bisschen Geld gegeben und hat sie in die Wüste geschickt mit ihrem Sohn. Obwohl Ismael eigentlich der Erstgeborene war. Also es ist irgendwie, also ich finde es total strange, diese Geschichte zu lesen und mir zu denken, boah, das sind auch so viele Brüche und so viel, was nicht funktioniert und nicht gut läuft. Und dann viel später, Isaak ist 40 Jahre alt, da heiratet er Rebekka, sein Diener Abrahams geht los zu Laban und holt dann die Rebekka, die soll seine Frau werden und die zwei verlieben sich auch ineinander und ist wunderbar. Aber die Rebekka ist unfruchtbar, kann keine Kinder kriegen. Dann ist der Isaak schon 40, heiratet. Und 20 Jahre lang hoffen und beten sie, dass Gott ihnen Kinder schenkt. Wisst ihr, wie lange 20 Jahre sein können? Wo man fast zerbricht an dieser Verheißung Gottes. Gott, du hast doch gesagt, ein großes Volk soll entstehen und es sind keine Nachkommen da. 20 Jahre lang zum Herrn gefleht, bitte schenk uns Nachkommen. Und dann endlich, als Isaak 60 ist, euch vorstellen, die anderen Familien außenrum, da sind die Kinder schon alle erwachsen. Und dann ist Rebekka schwanger. Und in der Zeit der Schwangerschaft geht es ihr nicht gut. Das tut ihr manchmal so weh im Bauch. Es ist so eine schreckliche, es gibt ja schreckliche Schwangerschaften, die richtig, wo man viel liegen muss und wo man viele Schmerzen hat. Und das erlebt die Rebekka. Und wieder ist die Frage an Gott, warum, was passiert da? Und dann steht da, sie befragt den Herrn und er sagt, zwei Völker sind da in deinem Bauch, die kämpfen gegeneinander. Na prima. Teil der Heilsgeschichte. Und dann ist es so, ja, dass du manchmal keinen Segen siehst, du siehst nichts an Segen. Du fühlst dich vielleicht sogar verflucht oder irgendwie, was ist denn los mit uns? Wo ist denn da der Wurm drin? Du siehst keinen Segen und doch segnet Gott. Das ist das Erste, was mir auffällt, wenn ich mich hier mit dieser Geschichte beschäftige. Und manchmal gehen wir an den Verheißungen Gottes vielleicht fast kaputt, weil wir nichts sehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott Familien segnet, auch durch Brüche und durch Schwierigkeiten hindurch. Allein, dass du jetzt hier sitzt, zeigt mir, dass da ein Segen da ist. In deiner Familie. Allein durch dich. Und du darfst Segen weitergeben, Segen aussprechen über andere Menschen, über deine Eltern. Segen aussprechen. Über deine Geschwister, über deine Kinder, über deinen Ehemann, Ehefrau. Du darfst Segen aussprechen. Und Segen hat eine Kraft. Segen, eine kleine Definition, ist ein lebensförderndes, heilschaffendes Wort. Lebensfördernd, heilschaffend, stark, das sich dann im Leben eines Menschen verwirklicht. Und mir fällt da immer sofort mein Opa ein. Und die Situation, wo ich mit meinem Bruder im Auto gesessen war, wir sind irgendwie nach Herzogenaurach, Adidas, ne? Mal Schuh kaufen. Und wir haben uns unterhalten über unsere Familiengeschichte. Und wir haben uns darüber unterhalten, wo wir auch als Kinder gerade stehen, was uns beschäftigt, was uns wichtig ist. Und wir waren beide dankbar, dass wir so mit Jesus verbunden sein dürfen. Und diese Segenslinie, die war auf einmal so leuchtend vor unseren Augen, dass uns beiden die Tränen gekommen sind. Auf dem Weg nach Adidas, zum Adidas, zu merken, da ist eine Segenslinie da. Weil unser Opa, der hat alle seine Enkel jeden Tag durchgebetet, jeden einzelnen. Und er hatte viele Enkel. Meine Mama hat 7 Geschwister und dementsprechend könnt ihr euch den Stammbaum hier vorstellen. Jeden Tag. Segen aussprechen über meine Familie, über meine Nächsten, über die mir wichtig sind. Und ja, das hat Kraft. Das hat Kraft. Wenn du als Gesegneter Segen sprichst, hat es Kraft, weil du gesegnet bist. Das ist so ein Grundprinzip, das spricht Gott dem Abraham in sein Leben rein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. So läuft es. Ich segne dich und den Segen kannst du weitergeben. Der ist nicht nur für dich, sondern ist zum Weitergeben da. Ja, wieder zurück in diese spannende Geschichte und wir merken und hören es dann auch später von Gott, dass er den Jakob, den Zweitgeborenen, segnet und den Erstgeborenen nicht segnet. Das ist schon wieder eine Ungerechtigkeit, die da ist. Wir lesen sogar, dass Gott in Maleachi, sagt er das zu seinem Volk, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Ja, boah, das ist hart. Und da kratzt sich jeder Theologe am Kopf, hoffentlich, und sagt, wie kann das zugehen? Was steckt denn da dahinter? Wie kann Gott den einen hassen und den anderen lieben? Ist Gott nicht ein liebevoller Gott? Haben wir da nicht was anderes gelernt in der Kinderstunde? Gott, dass Gott jeden Menschen liebt und annimmt? Warum steht hier, Esau habe ich gehasst? Ich lese euch die Stelle in Maleachi nochmal vor, weil es spannend ist. Da geht es darum, dass Gott seinem Volk sagen will, dass er sie liebt. Und sie sagen, was, du uns lieben, davon wissen wir nichts. Und dann steht hier, ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr. Und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau. Und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Und wenn Edom spricht, wir sind zerschlagen, aber wir wollen das Zerstörte wieder bauen, so spricht der Herr Zebaoth, werden sie bauen, so will ich es wieder abbrechen. Und man wird sie nennen Land des Frevels oder der Lüge und das Volk, über das der Herr ewiglich zornig ist. Ja, das ist ein Ding und ich habe da auch jetzt lang drüber nachgedacht und geforscht, woran liegt das, wie kann ich das erklären, kann ich das irgendwie vielleicht wegerklären, dieses Gehasst, dass Hassen vielleicht hier gar nicht so gemeint ist. Mehr so, den einen hat er geliebt und den anderen hat er nicht so arg geliebt oder so. Aber ich habe es nicht geschafft, das wegzuerklären. Es ist einfach so, es steht drin. Gott erwählt den einen und den anderen nicht. Was mir aber aufgefallen ist, wir müssen bei dem ganzen Ding denken, wir sind hier in der Heilsgeschichte und Gott hat immer, jetzt auch in Maleachi, gleich das ganze Volk vor Augen. Er hat Edom vor Augen und er hat Israel vor Augen, das sind die Nachkommen Jakobs. Also es ist eine Heilsgeschichte. Gott erwählt, wen er erwählt, den segnet er und wen er segnet, den, ja, der ist halt nun mal gesegnet. Auffallend ist, dass ja wiederum Esau der Erstgeborene ist. Eigentlich hat ja Gott dieses Prinzip selber sich ausgedacht. Das Erste der Ernte, das Erstgeborene der Tiere, das Erstgeborene des Menschen gehört Gott. Der erste Durchbruch des Mutterschoßes, so heißt es hier so schön. Der gehört Gott. So war es so die Idee, das Erste, auch das Beste irgendwie, das Erste gehört Gott. Und Gott hält sich tatsächlich nicht an dieses Prinzip. Finde ich interessant. Er erwählt den Jakob, den Zweiten. Obwohl, wenn ich so auf die beiden Brüder schaue, muss ich sagen, na, der Esau, das war schon jemand, wo ich sage, das ist so ein Oberhaupt der Familie, das war so ein Mann, so ein richtiger Mann, so ein behaart, kräftig, ein Jäger, einer der, ja, wo man so sagt, ja, der, wenn es jetzt darum geht, wer wird König oder so, oder wer ist das Oberhaupt der Familie, dann nimmst nicht den Jakob, der da am Herd steht und ein Linsengericht umrührt, dann nimmst jetzt mal lieber den Esau, der ist draußen bei den Tieren, ja, das ist, unser Auge würde den Esau erwählen wahrscheinlich. Ähnlich wie bei den Söhnen vom Isai, wo es darum geht, es wird ein König gesucht, Samuel geht in die Familie und der Erstgeborene, der wäre super gewesen. Und die anderen Geschwister alle auch. Und wer wird erwählt? Der Letzte, der Allerletzte. Jakob wird erwählt. Er wird bevorzugt hier von Gott. obwohl der Erstgeborene eigentlich der ist, der von diesen orientalischen Bräuchen, wie wir es damals den Traditionen, der bevorzugt war. Der hatte die Vormachtstellung, der hatte emotional die Liebe des Vaters mehr als die anderen Kinder. Der war einfach die Nummer eins. Und es hat sich später auch im Erbe niedergeschlagen. Die hatten mehr bekommen als die anderen, das war klar. Ein Erstgeburtsrecht, das ist was wert, das ist kostbar. Warum wird jetzt Jakob bevorzugt? Warum? Und in Römer 9, da schreibt Paulus darüber, da heißt es, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bleibt und seine freie Wahl nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenen zu Rebekka gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Es ist hier bei Paulus klar, das ist Gottes freie Gnadenwahl, die wir nicht verstehen können, die wir nicht nachvollziehen können, nicht nachvollziehen können. Punkt. Aber wir dürfen eines wissen, wenn wir heute uns mit diesen Texten beschäftigen, dass wir heute im Segen Gottes stehen dürfen. Dass wir wissen, wie es im Epheser 1 steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Der Segen wird heute vermittelt durch Jesus. Und wenn ich an Jesus glaube und wenn ich mit ihm verbunden bin, und dann stehe ich unter dem Segen und dann kann ich auch Segen weitergeben. Und zum Schluss möchte ich noch eine Sache sagen über Esau in dieser schrecklich netten Familie. Eine Sache, die muss man ihm ja wirklich vorwerfen. Er hatte das Erstgeburtsrecht. Und er hat es, wie steht es hier im Text, verachtet. Gott mag es nicht so gern, wenn wir das Potenzial, das er in unser Leben reingelegt hat, das Geschenk, nicht nutzen. Die Situation war die, er hatte Hunger. Er hatte Hunger und Jakob hatte so diese Idee, ist schon ein durchtriebener, ist echt ein durchtriebener Kerl, der da gesegnet wird, das muss man schon sagen. Und Jakob hatte die Idee, jetzt ist die Chance, jetzt hole ich mir das. Eigentlich hätte Esau das niemals hergeben müssen. Er hatte das ganz safe für sein ganzes Leben, das ist festgelegt, durch Geburt. Und wahrscheinlich hätte der Isaak, der Vater, das überhaupt nicht akzeptiert, dieses, was da passiert ist. Aber Gott hat es gesehen. Und Gott hat es akzeptiert, was da passiert ist. Und Esau sagt, weißt du was? Ich habe so arg Hunger, ich sterbe fast vor Hunger. Und ich muss sowieso irgendwann sterben. Ist egal, gebe ich dir. Kannst du haben. Gott hat nicht gerne, wenn wir unser Potenzial achtlos beiseite werfen. Und das ist so die Frage, die ich uns so noch mitgeben will, als mit nach Hause. Es ist ja die große Kunst des Lebens, dass wir aus dem leben, was Gott uns geschenkt hat. Dass wir nicht ständig auf das schauen, was wir noch nicht haben. Sondern dass wir aus dem leben, was Gott in unser Leben reingelegt hat. Und da ist so viel Gutes, so viel Segen, so viel, was er uns geschenkt hat durch, was weiß ich, was ihr alles habt. Und das zu sehen und auch die Kraft, den Wert unseres Glaubens, der Segen, der da drin steckt, dass wir mit Jesus verbunden sind, das wollen wir nicht achtlos beiseite werfen. Wo hat Gott in deinem Leben so viel reingelegt, dass du bewahren darfst, sehen darfst und daraus leben darfst. Und wir wollen in dieser Predigtreihe weitermachen. Sie heißt Gesegnet und mit verschiedenen Episoden aus dem Leben Jakobs. Und ich freue mich darauf, mit euch da weiterzugehen. Und Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der segnet. Wir verstehen nicht immer, warum du manches segnest, manche Menschen segnest und andere nicht. Wir sind ratlos, weil wir es nicht begreifen, es versteigt unseren Verstand. Schenk, dass wir daran, an diesen Fragen nicht zerbrechen. Schenk, dass wir den Segen weitergeben an andere in unserem Umfeld. Dass wir keine Worte sprechen der Verdammung oder der Kritik, wie wir es oft machen. Dass wir nicht negativ sind über andere, sondern dass wir den Segen aussprechen über Menschen. Und diesen Segen, Herr, den füll du mit Leben. Amen.